Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Indien ist heute unser Thema, ein Land, das mit 1,2 Milliarden Menschen weit mehr als doppelt so viele Einwohner hat als die EU und sich selbst nicht ohne Stolz die größte Demokratie der Welt nennt. Doch Christen haben es auf diesem riesigen Subkontinent zunehmend schwer. Immer wieder kommt es auch dort zu gewaltsamen Übergriffen. Wie die katholische Kirche darauf reagiert und welche weiteren Aufgaben es für sie gibt, darüber wollen wir gleich sprechen mit Pater Dr. Lawrence Aruldos, Direktor des Pastoralzentrums der Diözese Ahmedabad in Gujarat. Grüß Gott, Herr Pater, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Herr Pater, danke.
Ja, herzlich willkommen. Herr Pater, wir wollen zunächst in unserem Gespräch ein wenig zurückblicken in die zweite Jahreshälfte des Jahres 2008. Da kam es nämlich in Orissa im Nordosten des Landes zu religiös motivierten Pogromen gegen Christen und Kirchen. Und das hat damals auch große Wellen hier bei uns geschlagen, denn bei diesen Übergriffen sind mindestens 59 Christen getötet worden. Viele tausend Gebäude wurden in Brand gesetzt und auch etwa 50.000 Menschen sind aus Angst vor Verfolgung geflohen. Wir wollen das nochmal ein wenig aufrollen. Wie ist es denn seinerzeit zu diesen schweren Ausschreitungen gekommen? Was waren die Gründe genau?
Die Gründe nach meiner Meinung sind zuerst, die Missionare haben mit den unterdrückten Leuten gearbeitet. Deswegen haben diese Leute einige Bildung bekommen und auch in der Gesellschaft haben sie auch eine Stellung bekommen, besonders diese Ureinwohner von Orissa, besonders dieser Kandamal-Bezirk. Deswegen die einige Leute, die mit Politik und auch die mit Hindu-Religion etwas zu tun haben, wollten nicht so passieren.
Was haben diese Leute dagegen, wenn Menschen Bildung erlangen, wenn sie aufsteigen?
Ja, wenn die Menschen in Indien, besonders die Ureinwohner, Bildung haben, können sie auch für ihre Rechte kämpfen oder verlangen von der Regierung und auch von den anderen. Denn sie haben auch in der Zukunft einen Job bekommen, dann auch sie haben eine Stelle oder etwas in der Gesellschaft. Das ist eine Gefahr für die anderen, die immer diese Leute unterdrücken.
Es gab auch nach diesen Übergriffen noch Anschläge auf Christen. Also es ist nicht mehr ganz so schlimm wie damals vor 4 Jahren, aber es kommt immer wieder vor. Hat die Regierung die Lage nicht im Griff? Kann sie das nicht eindämmen?
Ja, das ist so. In der Hauptstadt sagt die Regierung, wir wollen diese Verfolgung nicht haben. Aber wenn wir zum kleinen Dorfen oder kleinen Städte gehen, da tut die Regierung gar nichts. Oder die Behörde, die da sind, sie alle gehören zu diesen Hindu-religiösen fundamentalisten Gruppen. Denn sie wollen gegen Christen oder besonders Katholiken kämpfen oder alles stören und alles tun. Und da gibt auch diese politische Frage, oder? Die Regierung will mehrere Stimmen haben. Das bedeutet, die Regierung will mit den Hindus oder mit den Muslimen bei dieser Seite stehen.
Und Sie bekommen diese Stimmen, wenn Sie da mal ein Auge zudrücken, wenn es zu solchen Gewaltakten kommt.
Ja, richtig. Wenn die Regierung oder wenn eine politische Partei spricht gegen eine besondere Religion, besonders Katholiken oder Christen, sie kriegen mehrere Stimmen von Hindus oder Muslimen. Das ist die Lage, ja?
Ja, wir haben jetzt über Orissa gesprochen. Gibt es noch weitere Regionen, wo Christen besonders von solchen Gewaltakten betroffen sind?
Ja, gerade gibt auch manchmal in Karnataka, das ist Süd-Indien, da gibt es auch in Karnataka, ein Teil von Karnataka heißt es Mangalore. Da passiert auch solche Sachen, weil in Karnataka die Hindu-Fundamentalistische Partei regiert.
Im Süden, ja. Das ist aber eigentlich die Region, wo die meisten Christen leben.
Ja, stimmt. Trotzdem. Die viele Katholiken oder Christen in dieser Region oder in diesem Bundesland haben bessere Stelle in der Gesellschaft. Viele arbeiten auch im Ausland. Trotzdem passiert es, weil die Katholiken oder Christen Minderheit sind.
Sie haben gerade schon erwähnt, es gibt politische Gründe, es gibt vielleicht auch religiöse Gründe, die dafür eine Rolle spielen. Gibt es noch weitere Gründe, warum es zu diesen Übergriffen kommt?
Ja, besonders sehr wichtige Gründe sind diese zwei, politische und auch religiöse Gründe. Diese zwei sind so. Dann kommt auch vielleicht in der Gesellschaft, die meisten holen nicht diese Ureinwohner oder unterdrückte Leute oder die Armen, sie wollen nicht auch in Aufkommen oder eine bessere Stelle haben oder bessere Ausbildung haben. So deswegen, sie wollen nicht es passieren lassen.
Das haben Sie gerade ja auch schon angedeutet, dass es etwas mit sozialem Aufstieg zu tun hat. Und da sind wir ja beim Thema Kastensystem. Das ist ja etwas, was man mit Indien immer in Verbindung bringt. Können Sie uns das in aller Kürze erklären und auch die Rolle, die das Christentum im Verhältnis zu diesem Kastensystem spielt?
Es gibt Kastensystem in Indien. Das ist mit allen Religionen. Es gibt Kastensystem unter Hindus, unter Muslimen, unter Christen oder unter Buddhismus oder unter Sikhismus. In allen Religionen kann man dieses Kastensystem finden in Indien. Aber es gibt keine Verbindung zwischen Kastensystem und dieser Verfolgung der Christen. Beide sind getrennt.
Aber als Christ kann man natürlich das Kastensystem nicht akzeptieren. Ist das nicht ein Problem?
Ja, das stimmt. Wir können nicht akzeptieren. Trotzdem kann man nicht mehr ohne diese Kastensystem hier leben oder so. Das ist so. Das stimmt. Dieses Kastensystem gehört zu der Gesellschaft oder kann man sagen, diese Kultur. Vielleicht in Asien oder in Indien spricht man über Kastensystem. Vielleicht, wenn wir nach Europa kommen, spricht man da über andere Dinge. Da unterscheiden wir den Menschen, die viel Geld haben oder armen und reiche Leute oder so.
Wir haben andere Begriffe dafür, aber auch bei uns gibt
ja,
es
richtig.
Gesellschaftliche Schranken, das wollen Sie sagen. Herr Pater, sprechen wir jetzt über die Religionsfreiheit, die ja in Indien durch die Verfassung garantiert ist. Dennoch gibt es immer wieder Probleme, wenn jemand die Religion wechselt oder wenn versucht wird zu missionieren, jetzt auch gerade von kirchlicher Seite. Können Sie uns das mal beschreiben, warum das ein Problem ist und welche Folgen es konkret hat, wenn zum Beispiel ein Hindu Christ werden will?
Ja, das ist richtig eine wichtige Frage. Wir sind auch schade darüber, als Indien, wir haben die Freiheit, eine Religion zu annehmen und auch in dieser Religion zu leben. Aber das kommt auch von dieser Hindu-Fundamentalist-politischen Partei. Sie wollen nicht mehrere Christen oder Katholiken in Indien. Sie haben eine Angst, dass jedes Jahr die Nummer des Hindus gehen unten. Dann deswegen sie haben Angst für Christen. So das ist das Grund, warum sie diese Religionsfreiheit oder Anti-Konversionsgesetz haben in einige Bundesländer. Aber wenn Sie sehen, ganzes Indien, wir haben diese Freiheit. Unsere Verfassung gibt diese Religionsfreiheit. Aber wenn wir zugleich in ein Bundesland kommen, da gibt auch diese Bundesländer einige Gesetze. Sie sagen, das ist nicht ein Anti-Konversion-Gesetz, aber Sie sagen, wenn Sie einen Hindu zum Christentum bringen wollen, wir müssen Genehmigung von der Regierung nehmen, beide, der Priester und auch die Männer oder Frauen, die zum Christentum kommen wollen oder bekehren wollen.
Ich habe mal was von erzwungenen Rückbekehrungen zum Hinduismus gelesen. Stimmt das? Und wenn ja, wie läuft denn so etwas ab?
Oh, das eigentlich schreibt man viel, oder in der Nachrichten hören wir auch, oder sehen wir auch ein bisschen, aber in Realität es ist sehr, sehr wenig. Es gibt schon, aber das ist sehr, sehr wenig. Wenn Sie wollen, Sie gehen zu diesem Dorf oder zu den erschwungenen Rückbekehrungen, Sie gehen da, dann geben Geld oder einige Sachen zu diesen Menschen da, dann sie haben eine besondere religiöse Ritual. Durch diese religiöse Ritual, sie bringen diese Leute zurück zu Hinduismus. Sie sagen so, aber das ist nicht sehr viel.
Sprechen wir auch noch über eine andere religiöse Minderheit in Indien, nämlich die Muslime, die mit über 13% ja einen relativ großen Bevölkerungsteil ausmachen. Wie ist das Verhältnis zwischen Hindus und Muslimen? Gibt es da ähnliche Spannungen, wie Sie sie eben geschildert haben? Oder ist das ein ganz anderes Verhältnis?
Ja, gibt Spannungen zwischen Hindus und auch Muslimen. Immer wieder, es gibt diese Spannungen, die es wird auch bleiben. Trotzdem. Muslimen sind, wie Sie richtig gesagt haben, sie sind über 14% in Indien. Deswegen die politischen Parteien wollen diese Muslime Stimme. So, sie wollen nicht sehr viel gegen Muslime sprechen oder tun.
Das sind dann, wenn es Spannungen gibt, dann ist das eher so auf der zwischenmenschlichen Ebene. Jetzt nicht so.
Ja, das ist die Spannung gibt auch manchmal zwischen Muslimen und Christen auch in einigen Teilen des Landes, nicht überall, aber einige Teile des Landes haben wir auch Spannungen zwischen Muslimen und Christen. Wo viele Muslimen sind, da einige Katholiken oder Christen gibt es auch Spannungen. Das ist, wie hören auch manchmal gibt Spannungen zwischen Buddhismus und Christen auch, zum Beispiel in Sri Lanka oder in anderen Ländern.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Wir sprechen heute über Indien und wir tun das weiter mit Pater Dr. Lawrence Aruldos, dem Direktor des Pastoralzentrums der Diözese von Ahmedabad. Gut, Herr Pater, sprechen wir jetzt im zweiten Teil unseres Gespräches über die Kirche und auch über die Antworten der Kirche auf die Situation in Indien. Und da ist es ja auch immer sehr wichtig, wie die Beziehungen der Kirche zum Staat sind. Wie würden Sie die denn beschreiben? Welche Rolle spielt die katholische Kirche im Staat Indien und wird das auch wertgeschätzt von der Regierung?
Ja, die katholische Kirche in Indien hat sehr gute Beziehungen mit der Regierung, überall, ganzes Indien. Obwohl die Regierung Hindu-politische Partei gehört, wurde andere politische Partei gehören. Die katholische Kirche hat sehr gute Beziehungen, erstens. Zweitens, alle politischen Parteien und auch die Regierung expression immer, it was gut es über die katholische Kirche, nicht etwas Schlechtes. Sehr selten spricht jemand diese Katholiken oder normal Christen versuchen, Hindus zum Christentum zu bekehren oder so, oder erschwingenden Bekehrungen oder so. Aber meistens alle wissen und auch sprechen, dass die katholische Kirche tut sehr viel gut für Indien.
Also das ist der Grund, warum sie wertgeschätzt wird. Wo setzt sie denn ihre besonderen Schwerpunkte in Indien?
Ja, gerade sprechen wir in Indien, dass die katholische Kirche mit den Armen stehen wollen, oder spricht auch immer wieder, wir sind für die Armen, oder die Leute, die am Rande des Staates sind, so. Da gibt es auch eine. Andererseits, die Kirche versucht auch immer wieder bessere Bildung, Ausbildung zu den Leuten geben. Besonders in der Stadt und auch auf dem Land. In der Stadt, wenn wir eine Schule oder Kolleg etwas haben, versuchen wir auch mehrere Armen einen Platz in der Schule zu geben. So, unsere Schwerpunkte sind Bildung und auch wie in anderen Ländern vielleicht soziale Dienste und auch für Gesundheitsprogramme. So in diese Richtung geht die Kirche.
Sprechen wir mal über Ihre Heimatdiözese, nicht über Ihre Heimatdiözese, sondern in der Diözese, wo Sie jetzt arbeiten. Das ist Ahmedabad. Seit fast 15 Jahren arbeiten Sie dort, obwohl Sie natürlich auch im Ausland studiert haben. Das hört man ja in Ihrem guten Deutsch. Beschreiben Sie uns mal ein wenig diese Diözese. Was ist das Besondere daran? Wie ist die Situation der Kirche dort?
Seit 1994, das bedeutet ungefähr 18 Jahren, bin ich hier in dieser Diözese als Priester. Ja, so wenn ich arbeite hier, und es gibt 4 Diözese in Gujarat. Ahmedabad Diözese ist der älteste, kann man sagen hier. Das ist ungefähr 118 Jahre alt. Es gibt circa 68.000 Katholiken in der Diözese. So, es gibt alle verschiedene Gruppen, nicht nur diese gerade wo die Katholiken aus Gujarat, sondern auch aus Südindien und auch aus Goa oder Bombay. Wir sind eine gemischte Gemeinde, kann man sagen. Wir haben auch dörfliche Gemeinden und auch städtliche Gemeinden in der Diözese. So, wir haben ungefähr 39 Pfarreien, oder kann man sagen, beide sind Pfarrgemeinden und auch Missionsstationen. Wir haben Schule und auch Internat für Mädchen und auch für Kinder, Buben, und alle haben wir in die Diözese.
Pater Aruldos, die seelsorgliche Arbeit in Indien muss man sich ja sicherlich ganz anders vorstellen als bei uns. Wir haben ja hier mehr oder weniger festgefügte Pfarreien. Alles ist streng durchorganisiert. In Indien ist das ja aufgrund der teilweise riesigen Ausdehnungen, der Entfernungen etwas ganz anderes. Seelsorge muss da auch folglich ganz anders organisiert sein. Und ich habe mich mal ein bisschen durchgelesen durch die Vorschläge, die Sie auch gemacht haben in diversen Schriften. Und Sie haben vorgeschlagen, in Indien, besonders auch in Ihrer Diözese, sogenannte Basisglaubensgemeinschaften einzurichten. Was verbirgt sich denn hinter diesem Prinzip und warum ist das so notwendig in Indien?
Ja, vielleicht diese Basis christliche Gemeinde oder Glaubensgemeinschaften brauchen wir auch in Indien. Durch diese Basis-Glaubensgemeinschaften können wir den Glauben den Leuten vielleicht verstärken. Das ist eins. Zweitens, manchmal wir haben eine Gemeinde, zu dieser Gemeinde gehört vielleicht 30 Dörfer oder 20 Dörfer. Wir können nicht jeden Tag zu diesen Dörfern gehen, manchmal vielleicht zweimal pro Monat können wir da fahren für Gottesdienst oder etwas. Wenn wir diese Basisglaubensgemeinschaften haben in jedes Dorf, kann man auch da diese Menschen da Gebet haben und Bibel lesen und alles können sie da tun. Deswegen, und auch in Gujarat oder in der Diözese von Ahmedabad können wir nicht missionieren, jetzt wie wir früher getan haben. Jetzt haben wir auch Angst seit 1998. Wenn Sie wissen, im Jahr 1998 haben wir auch große Verfolgung in Gujarat gehabt, wegen dieser hindu-fundamentalistischen Partei. So von dorthin haben wir viel Angst, in den Dörfern zu gehen, besonders Ordensschwestern und auch Priestern. Manchmal sie sagen die Leute, dass sie sollen nicht hier kommen. So in dieser Situation brauchen wir unbedingt auch diese Basisglaubensgemeinschaften in Indien und auch in der Diözese von Ahmedabad.
Sie sprechen den missionarischen Eifer Ihrer Kirche an. Kann man das denn auch in Zahlen ausdrücken? Ist ein Großteil der Gläubigen in Indien erst in den letzten Jahrzehnten hinzugekommen? Oder ist das ein Glauben schon, der sich von Generation zu Generation tradiert?
Ja, einige schon von Generation zu Generation zu Glauben bekommen. Einige Teile, sie haben gerade neue Gläubige oder neue Katholiken oder Christen geworden. Zum Beispiel, ich weiß es nicht, wann mein Vater oder Großvater, ja, sein Großvater, wann sie Christen oder Katholiken geworden sind.
Aber auch schon viele, die halt neu dazukommen und wo der Glaube auch erst noch stabilisiert werden muss, implementiert werden muss.
Ja, richtig. Ja, das ist sehr wichtig. Das ist unsere Aufgabe. Dafür brauchen wir diese Glaubensgemeinschaften und auch wir brauchen diese Laienausbildung besonders. Ja, im Pastoralzentrum, besonders in Indien, in meiner Diözese, unsere Schwerpunkte seit 3 Jahren sind diese Laienausbildung.
Auch wichtig, um Seelsorger zu unterstützen, zum Beispiel in der Katechese.
Ja, richtig.
Und es fällt an Indien ja auf, Herr Pater, dass die Zahl der Berufungen in Indien überproportional hoch ist. Viele Priester, das werden unsere Hörer wissen oder bereits auch in ihrer eigenen Pfarrei bemerkt haben, arbeiten bereits als Missionare in Europa. Worauf führen Sie diesen Priesterboom, so muss man es ja nennen, zurück?
Ja, das ist eine gute Nachricht. Eigentlich viele Priester aus Indien arbeiten in Europa und auch in anderen Ländern in der Welt. Aber das zeigt zu mir besonders persönlich, dass wir eine Kirche sind. Wir müssen einander helfen, wenn wir brauchen. Das ist eine. Dann auch, wir können auch sagen, ja, manchmal nach meiner Meinung, die Priester, die in Europa arbeiten oder irgendwo arbeiten, sie sollen nichts bekommen oder sie sollen nicht erwarten, dass ich brauche etwas. Als Missionare, wir müssen arbeiten für frei oder freiwillige Arbeit, kann man sagen.
Sie sind ja auch Projektpartner von Kirche in Not. Wo arbeiten Sie da speziell zusammen?
Ja, wir arbeiten besonders mit Familienapostolat hier, mit Kirche in Not. Von der Hilfe von Kirche in Not, ich organisiere im Pastoralzentrum jedes Monat Ehevorbereitungskurs für Männer und Frauen, die heiraten wollen. Sie kommen aus ganzes Gujarat hier. Vielleicht jedes Jahr kommen ungefähr 300 oder mehr als Partner. Dann wir geben diese Vorbereitungskurs für 3 Tage pro Monat. Denn damit haben wir auch Glaubensausbildung für verschiedene Gruppen. Letztes Jahr habe ich auch ein Zertifikatkurs für Theologie für Laien begonnen im Pastoralzentrum. Wir haben eine erste Gruppe fertig gemacht, abgeschlossen. Es gab am Anfang 77 Männer und Frauen, aber am Ende gab es 48 Männer und Frauen. Da kam auch in dieses Nachricht von CBCI, das ist die Catholic Bishops Conference of India. Dann auch, wir arbeiten für Parish Pastoral Council, das ist, wie sagt man auf Deutsch, das ist auf Gemeinschaften, der Glauben Gemeinde auf dem Pfarrebene. Wir geben Ausbildung für diese Männer und Frauen, die in der Gemeindehebene sind und auch mit den Frauen wir arbeiten. Wie kann man diese Frauen ein Teil der Evangelisierung machen? So in diesem Bereich arbeite ich mit Kirche in Not.
Und wie fällt Ihre Bilanz aus? Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie in den letzten Jahren erreichen konnten?
Oh, ich bin sehr, sehr zufrieden. Nicht nur ich, sondern auch alle Priester oder die Leute, die Gläubigen in der Diözese und auch mein Bischof ist sehr, sehr zufrieden mit mir und die Arbeit, die wir hier im Pastoralzentrum tun, mit der Hilfe von Kirche in Not.
Sie haben in Innsbruck studiert, waren auch schon häufig in Deutschland. Gibt es noch Kontakte zu den alten Wirkungsstätten?
Ich komme nach Deutschland, das ist in der Diözese von Rothenburg-Stuttgart, eine Gemeinde, dörfliche Gemeinde in Böhmenkirch heißt es. Das ist in der Dekanat von Geislingen. Da komme ich seit 1995. Jedes Jahr komme ich da einfach, um so Aushilfe machen. Dann ich treffe auch einige Bekannte oder Freunde von mir und auch in der Gemeinde von Laudenbach. Das kommt auch in gleiche Diözese. Das ist in der Dekanat von Bad Mergentheim. Dann ich besuche auch Innsbruck. Dann in einer Gemeinde, da gibt es Kapel in der Diözese von Innsbruck. Sie sind auch sehr nett zu mir. Der Pfarrer Gebhard Aas von Kapel ist auch sehr gut zu mir und auch er hilft auch dieses Pastoralzentrum.
Herr Pater, ich will Sie zum Abschluss unseres Gesprächs auch noch nach Ihrer Meinung zur Zukunft der Kirche in Indien fragen. Wird sie Ihrer Auffassung nach eine Kirche der Armen in Anführungsstrichen bleiben oder kann sie auch zum Sauerteig werden, der auch die indische Gesellschaft nachhaltig verändert, zum Beispiel durch Christen in hohen Ämtern?
Vielleicht die Kirche ist für alle, nicht nur für die Armen und auch für alle. Es gibt ein bisschen Gefahr jetzt in der Kirche in Indien. Manchmal zeigt zu mir persönlich, dass die Kirche mehr oder wenig nicht mit den Armen, sondern auch manchmal in einiger Teil des Landes ist die Kirche mit den anderen Leuten, vielleicht ein bisschen reiche Leute oder so. Es gibt ein bisschen Gefahr. Es erscheint zu mir so. Aber es gibt Zukunft für die Kirche in Indien. Wenn sie etwas Gutes tun will, kann sie wirklich sehr viel für die Armen tun. Es gibt alles. Aber wie sagt man, man muss diese Interesse haben. Die Kirche soll die Interesse haben. Dann kann die Kirche etwas für die Armen richtig tun.
Und was können wir in Europa für die Christen in Indien tun?
Die Christen in Europa können zuerst für uns beten. Das ist erstens. Zweitens, sie können auch ein bisschen Partnerschaft haben mit indischer Kirche oder einige bestimmte Diözese oder Gemeinden. Das ist zweitens. Drittens, wenn jemand in Europa helfen will, man muss zuerst prüfen in Indien auch, ob diese Diözese oder Gemeinde braucht unsere Hilfe wirklich oder nicht. Manchmal gibt es so in Indien auch, es gibt einige Diözese oder Gemeinde brauchen keine Hilfe. Sie können selbstständig sein. Sie können auch anderen helfen oder andere Kirche helfen. Sie tun es nicht. So manchmal kommen die Bischöfe auch und sie fragen auch für Hilfe, sie brauchen es gar nicht. So da musste die Christen oder Hilfsorganisationen in Europa wissen, wo sollen wir helfen.
Ja, Sie sprechen an, dass man aufpassen muss, wohin man Geld gibt. Kirche in Not verfolgt da ja feste Prinzipien, arbeitet eng zusammen mit den Projektpartnern vor Ort, vor allen Dingen auch mit den Bischöfen, mit den Priestern, die natürlich wissen, wo die Nöte am größten sind, und auch die Projektmitarbeiter, die sind in ständigem Kontakt und bereisen auch diese Länder, und das seit vielen, vielen Jahren. Kirche in Not hilft auch schon seit Jahrzehnten in Indien. Herr Pater, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, wünsche Ihnen Gottes Segen ganz persönlich und auch Gottes Segen für Ihre Arbeit, für Ihre Diözese. Und ich darf Sie am Ende noch um Ihren Segen für unsere Hörer bitten. Und diesen Segen, das haben Sie mir vorher versprochen, werden Sie uns heute in Ihrer Muttersprache geben, nämlich in Tamil.
Ja. எல்லாம் வல்ல இறைவன் பிதா சுதன் பரிசுத்த ஆவி உங்களை ஆசிர்வதித்து என்றும் உங்களோடு இருந்து உங்களை பாதுகாத்து வழி நடத்துவாராக. ஆமென்.
ஆமென். Das war Weltkirche aktuell. Über die Lage der Christen in Indien haben wir heute gesprochen mit Pater Dr. Lawrence Aruldos, Direktor des Pastoralzentrums der Diözese von Ahmedabad. Wenn Sie sich auf dem Laufenden halten wollen über Projekte von Kirche in Not in Indien oder über die gesellschaftliche und politische Lage, dann haben Sie dazu Gelegenheit auf den Netzseiten von Kirche in Not hier in Deutschland unter www.kirche-in-not.de einfach den Suchbegriff Indien eingeben, und Sie finden eine ganze Reihe von Informationen, Artikeln, Radiosendungen, Fernsehsendungen zum Thema. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen frohen und gesegneten Tag.